Frieden, das ist das heutige Thema und ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zur Friedenssendung. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Im kommenden Beitrag geht es um die geistliche Gemeinschaft San Egidio. Die Gemeinschaft hat sich international einen Namen gemacht durch Friedensbewegungen in Krisengebieten und die bekannten weltlichen Gebetstreffen. Und das sind nur zwei unter vielen Aktivitäten. Bekannt ist die Gemeinschaft aber auch durch ihren Einsatz vor der Haustür bei Armen und Behinderten. Heute haben wir Pfarrer Karl Wolf aus dem zürcherischen Küsnach zu Gast und er bringt uns diese wunderbare Gemeinschaft in drei Sendungen näher. Pfarrer Karl Wolf ist nicht residierender Domherr und Spiritual des Priesterseminars in Chur und er ist Freund von San Egidio und neben seiner Tätigkeit als Psychotherapeut ist er Gassenarbeiter mit Schwester Ariane, die uns auch bekannt ist in Zürich. Und so begrüße ich Sie, Herr Pfarrer Wolf, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Guten Morgen, Frau Marti, und guten Morgen allerseits, die Sie zuhören. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen heute Morgen. Bin gespannt auf Ihre Fragen, Frau Marti, und was ich Ihnen dazu erzählen könnte.
Danke, Herr Pfarrer Wolf. In der ersten Sendung ging es um die Geschichte und den Gründer von San Egidio, Andrea Riccardi. Und nun in der zweiten Sendung befassen wir uns mit den Anfängen der Gemeinschaft und die Auswirkungen der Arbeit im Geiste von Assisi. Herr Pfarrer Wolf, wie sahen denn überhaupt die Anfänge der Gemeinschaft und die Auswirkungen der Arbeit im Geiste von Assisi aus?
Wenn wir zurückgreifen auf die Anfänge der Gemeinschaft, dann gehen wir zurück in den Februar 1968. Sie wissen ja, dass die 1960er Jahre ein besonderes Jahrzehnt waren, wo sich Ärger und Enttäuschung in der Nachkriegszeit der Jugend, der Studenten über Institutionen und überholte Denkweisen ergoss und auch in gewalttätigen Protesten sich zeigte. Auseinandersetzungen, Demonstrationen, da haben Sie vielleicht sogar Bilder vor Augen, die Ihnen im Fernsehen noch in Erinnerung sind. Gleichzeitig gibt es in dieser Zeit eine Erneuerung, die kirchliche Erneuerung, das Konzil findet statt. Auch Erneuerungsbewegungen, auch Ordensgemeinschaften, die in der Nachkriegszeit entstehen und die heute zum Beispiel auch innerkirchlich eine wesentliche Rolle spielen, in meinen Augen, wie zum Beispiel die Fraternität de Bethlehem oder die kathusianische Reform aufgreift und als kontemplative Lebensform wieder installiert. Und eben auch in dieser jungen Generation, die aufbricht, auch die Gemeinschaft San Egidio, eine Gemeinschaft von ursprünglich Schülern und Studenten, in dieses Klima des Aufbruchs und der Proteste und Erneuerungen in den 60er Jahren wird sozusagen im Februar 68 die Gemeinschaft geboren. Andrea Riccardi ist damals Schüler an einem Gymnasium und wie andere Schüler und Studenten war seine Motivation, etwas in dieser Welt zu verändern. Er setzte aber mit seinen Freunden nicht auf ein revolutionäres Kämpfen für einen Strukturwechsel, für einen Politwechsel, sondern war überzeugt, dass die Veränderung und die Beseitigung von Ungerechtigkeit nur durch eine Revolution, wenn Sie so wollen, in den Herzen der Menschen geschehen kann. Zusammen mit seinen Freunden hat er sich getroffen, hat die Bibel gelesen, sie haben zusammen gebetet, sie haben sich mit der Nachfolge Jesu beschäftigt. Sie haben von Anfang an das Hören auf das Evangelium mit einem Engagement im Sozialen verbunden. Und das tägliche Gebet stand von Anfang an im Zentrum ihres gemeinschaftlichen Unternehmens. Die jugendlichen Freunde brachten also in den ausklingenden 60er Jahren etwas in Bewegung, zunächst in den Vororten von Rom, wo viele Roma und Einwanderer aus Afrika armselig wohnten unter prekären Umständen. Und Andrea brachte mit seinen Freunden eben bedürftigen Essen und Kleider und unterrichtete Kinder in Italienisch. Sie lebten mit den Armen dort, engagierten sich für die Alten und Einsamen, für kranke Menschen, für Beeinträchtigte oder für Gefangene. Sie haben damals eine Erfahrung gemacht, dass sie, wenn sie sich ihnen zuwenden, so etwas wie aus der Begegnung eine Beziehung entsteht und dass diese Beziehung den Charakter von Freundschaft haben kann. Angeregt durch das Evangelium, wo Jesus seine Jünger Freunde nennt, ich nenne euch nicht Knechte, sondern Freunde, brachten sie sozusagen neben dem materiellen oder freundschaftlichen Beistand auch tatsächlich ihre Freundschaft in diese Verhältnisse und merkten, dass das etwas verändern kann. Durch diesen Dienst für die Ärmsten am Anfang in Rom wuchsen Zusammenhalt und Freundschaft auch unter ihnen selbst. Und sie nannten sich nach einem armseligen Kirchlein, einem ehemaligen Karmelitinnenkloster in Trastevere, dem kleinen Klösterchen und Kirchlein Sant'Egidio, La Comunità di Sant'Egidio. Das hatte in den Anfängen eine relativ begrenzte Strahlkraft in Rom, in Trastevere, bis an die Randzonen von Rom, aber doch bald über Rom hinaus in Italien und in Europa, weil Studenten und Schüler damals die Rom besuchten, die Gemeinschaft kennenlernten und sozusagen die Ideen und auch die Praxis der Gemeinschaft mitnahmen in ihre Heimatländer. Und so entstanden über einige Jahre auf verschiedenen Kontinenten neue Gemeinschaften, eben im selben Geist von Sant'Egidio. Die Freundschaft miteinander, die Freundschaft mit den Armen und die Freundschaft mit Jesus im Hören auf das Evangelium. Und so breitet sich von damals, Ende der 60er Jahre bis heute, ein Netzwerk nach dem Beispiel von Andrea und seinen Freunden aus Rom bis jetzt über die ganze Welt aus. Und es hat mehrere Zweige von Engagements entwickelt, zum Beispiel das Weihnachtsmahl für Obdachlose und einsame Menschen, das in der Kirche stattfindet an Weihnachten in Santa Maria in Trastevere in Rom und eben an vielen anderen Plätzen in Italien und weltweit. Und so haben sich viele Arbeiten, Engagements entwickelt von Rom in diesem Netzwerk über viele Kontinente und verschiedene Ethnien und Kulturen hinweg. Diese Erfahrung veranlasste Menschen, ihr Engagement auf verschiedenste Krisengebiete in Europa oder in Afrika auszuweiten. Menschen nahmen diese Ideen und das Engagement mit und gingen in die jeweiligen Randzonen ihrer Städte, wo sie zu Hause waren, und haben dort Gemeinschaft gebildet und sich gemeinschaftlich als Freunde miteinander engagiert, haben sich getroffen zum Gebet wie in Rom und daraus ihr Engagement entwickelt. So zum Beispiel auch eben in Afrika, unter anderem in Mosambik und in anderen Ländern. Insgesamt sind es dann viele Länder in Afrika, wo dann die Gemeinschaft entstand und ein Programm seit 2000 entwickelt wurde zur Bekämpfung der Pandemie, HIV-Infektionen, AIDS in Afrika. Oder wie Sie es schon erwähnt haben, seit 1986 zusammen mit Johannes Paul II. In den Friedenstreffen für alle Weltreligionen, die Johannes Paul II. In Assisi begonnen hat, 1986, und die seither jährlich von der Gemeinschaft organisiert und getragen werden. Um diesen Geist von Assisi, den Sie erwähnt haben, den Geist der Gemeinschaft, Kulturen und Religionen miteinander zu verbinden und die Mission der Christen in dieser Welt neu zu begreifen, nämlich als Mission der Verbindung in der Menschheitsfamilie, den Geist der Freundschaft unter allen Menschen zu verbreiten. So wie Jesus das als Gottes Sohn auf die Erde gebracht hat, ich nenne euch nicht Knechte, sondern Freunde, eben das in die gesamte Menschheitsfamilie zu tragen und sich mit den anderen Religionen zu verbinden und die Verbindung zu suchen, um diesen Geist der Freundschaft wirklich in alle Religionen, in alle Sprachen und Kulturen zu tragen. Oder genauso die Errichtung von humanitären Korridoren, das sind sichere Fluchtwege aus Bürgerkriegsgebieten, wie Syrien und anderen Gebieten, wo für Flüchtlinge, für geflüchtete Menschen, für Menschen, die unter Krieg leiden, eine neue Zukunft gesucht wird und eine Unterstützung, die ihnen eine neue Existenz gewährt. Eben Menschen, die sich einsetzen für Menschen und Menschlichkeit und die Hingabe an die Menschen aus der Liebe, die Gott uns schenkt und die wir einander zuwenden. Das wäre vielleicht so im Überblick ein kurzer, karikierter Prozess, wie Sie ihn jetzt erfragt haben, die Entstehung der Gemeinschaft bis heute.
Pfarrer Wolf, man spricht immer vom Geiste von Assisi. Ich habe bis anhin noch nicht gehört vom heiligen Franz von Assisi. Hat das irgendwie einen Zusammenhang, Herr Pfarrer Wolf?
Assisi spielt deshalb eine große Rolle, weil Franz von Assisi im Zeitalter der Kreuzzüge einen eigenen Weg gegangen ist mit seinen Brüdern. Sie wissen, dass die Kreuzzüge im 12., 13. Jahrhundert, in dem Franziskus und seine Bewegung, seine franziskanische Familie entstand, die Kreuzzüge ein Phänomen waren, aus unterschiedlichsten Motiven bestehend, zogen Ritter los, um Palästina oder Jerusalem zu befreien. Das mischte sich mit vielen anderen Motiven von Ruhm, von Ehre, von Besitz und anderem. Aber es war natürlich auch motiviert, tatsächlich um einer kriegerischen Auseinandersetzung, die stattfand, die Christen dort im Heiligen Land zu unterstützen. Dieser kriegerischen Auseinandersetzung, diesem militärischen Kreuzzug, setzte Franz von Assisi mit seinen Brüdern und seiner franziskanischen Familie einen anderen Weg entgegen. Er zog nach Ägypten zu dem Sultan Kamil und führte Friedensverhandlungen, setzte sich mit ihm sozusagen in Augenhöhe zusammen und erreichte tatsächlich eine Friedensvereinbarung mit den Muslimen, die eine Zeit lang doch hielt als Frieden. Diese Art des Dialogs entgegen einer militärischen Auseinandersetzung betrachtete Franz von Assisi als den Weg Jesu, als den christlichen Weg. Diese Art, den Dialog zu suchen mit dem Feind, mit der anderen Religion, mit dem Menschen der anderen Kultur, dem Andersartigen überhaupt, das ist die Grundlage dessen, was wir den Geist von Assisi nennen. Nicht? Also den anderen als anderen zu achten, zu respektieren, den Dialog mit ihm zu suchen, in Augenhöhe, in großem Respekt, die Geduld aufzubringen, ihm zuzuhören, ihm zu erklären, zu sagen, im Ringen um Menschlichkeit, was das eigene Anliegen des Christlichen ist, nämlich die Würde und Unantastbarkeit des Menschen. Die Menschlichkeit Gottes, die Menschwerdung Gottes, die im Hintergrund mitschwingt, die Botschaft von Weihnachten. Sie alle wissen, dass Franz von Assisi für das Weihnachtsgeheimnis eine große Verehrung hatte, in der Feier an der Krippe, dass Gott sich als Menschenkind auf diese Erde begibt, bedeutet, dass er uns einlädt zu einer besonderen Güte und Menschenfreundlichkeit und nicht zu einer Menschenfeindlichkeit, auch unter solchen Umständen, wie sie Franz von Assisi in seiner Zeit vorfand, im Gegenüber zu den militärischen Aktionen der wohlmeinenden oder übelmeinenden Ritter seiner Zeit. Er ging da einen eigenen Weg Und das begründet den Geist von Assisi, von Franz von Assisi, der sich als Bruder aller Menschen und Bruder in der Schöpfung verstand. Und diesen Geist griff der heilige Johannes Paul II. Auf. 1986 rief er Vertreter aller Weltreligionen zusammen, bewusst aus diesem Hintergrund in Assisi, um ein Gebet und einen Dialog für den Frieden ins Leben zu rufen unter allen Weltreligionen, um in der Menschheitsfamilie diesen Geist der Freundschaft und des Miteinanders, des großen Respekts voreinander und des gemeinsamen Weges in der Sorge für Humanität, für Menschenwürde und Frieden und Gerechtigkeit zu begründen. Und das entsprach genau dem, was Andrea Riccardi und seine Freunde in Rom als Weg fanden, weil sie im Dienst an den Armen eben viele Nationalitäten, viele Kulturen, viele Religionen fanden und sich im Dienst für die Armen Freundschaft mit Jesus und mit den Armen schon verbunden fanden und waren über viele Jahrzehnte. Und so hat die Gemeinschaft zusammen mit Johannes Paul II. Diesen Auftrag aufgegriffen. Und dann infolge von dem ersten Treffen in Assisi eben jährlich dieses Treffen der Weltreligionen für Frieden und Gerechtigkeit im Dialog für den Frieden in verschiedenen Städten Europas jährlich neu organisiert und Menschen, mit denen sie freundschaftlich verbunden sind, zusammengerufen, Verantwortliche der Religionen, Verantwortliche aus Gesellschaft und Politik, um einen Dialog über den Frieden und über Gerechtigkeit und Menschenwürde fortzusetzen. Und so ist das bis heute geblieben. Es ist ein bisschen beeinträchtigt, die letzten Jahre eben durch die Corona-Pandemie. Aber trotzdem wurde es fortgesetzt und auch mit den Päpsten, nachher mit Benedikt und jetzt mit Franziskus, der sich ja auch aus diesem Grund Franziskus nennt, weil er seinen eigenen Auftrag entsprechend begreift, hat sich das bis heute eben fortgesetzt. Und jedes Jahr im September, Oktober findet ein solches Friedenstreffen statt, das die Gemeinschaft San Decidio organisiert.
Claudia Antonini war in den Anfängen auch sehr engagiert. Ich glaube, die HIV-Projekte gehen auf ihre Initiative und ihr Engagement zurück. Was wurde hier realisiert, Herr Pfarrer Wolf?
Oh, Sie sprechen ja das Programm Dream an. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen die Geschichte erzählen darf. Es ist nämlich eine Geschichte eines kleinen Wunders, wie das entstanden ist. Nicht nur Dream überhaupt, nicht also die Ansätze der verantwortliche Arzt, zum Beispiel der Gianni Giudotti von Rom, der für das ganze Programm Dream verantwortlich ist, der fasste das immer zusammen in dem Wort, ich glaube von Nelson Mandela stammt das, alles scheint unmöglich, bevor es getan wird. Und in diesem Sinne hat er oft erzählt, wie das Programm entstanden ist. Nicht, wir müssen uns zurückerinnern, als HIV-AIDS, die pandemische Infektion entstand, hat man in Europa viele Initiativen gegründet, um etwas gegen diese Krankheit zu entwickeln. Man fand auch bald eine Möglichkeit. Anfang der 80er Jahre erinnere ich mich in Frankfurt, da hatten wir im Caritasverband ein Hospiz und das hieß auch Franziskushaus und dort habe ich Dienst getan und das aus nächster Nähe miterlebt, wie Menschen, vor allem junge Männer, starben an dieser Infektion, der Immunschwächeerkrankung, die ja AIDS ist. Und die in die AIDS-Ausbrüche von Krankheiten führt. Die HIV-Infektion hat sich in Afrika entwickelt und weiter verbreitet, aber in Afrika hat man nicht dieselben Unternehmungen gestartet wie in Europa oder Nordamerika. Die Pandemie breitete sich aus und so haben wir heute eben in Afrika um die 25 bis 27 Millionen Infizierte immer noch. an HIV-AIDS. Das heißt, dort ist eine pandemische Situation entstanden, von der Frauen, Kinder, Jugendliche, Männer in der besten Generation erfasst sind und die man zunächst gar nicht behandelt hat und die sich dann in pandemische Ausmaße entwickelt hat. Da die Gemeinschaft in Afrika präsent war, in vielen Städten, in vielen Gemeinschaften, in vielen armen Vierteln, war das sofort relevant, was tut die Gemeinschaft, was tun wir dort? Und dann entwickelten Ärzte in Zusammenarbeit mit der WHO ein Programm, DREAM, das ein Programm, ein medizinisches Programm ist, der Behandlung von HIV-Infektionen. Und mit Schwerpunkt von Müttern, Kindern und Jugendlichen hat sich am Anfang dann seit den Jahren 2000 bis heute ein ausgebautes Programm entwickelt, das heute eben in vielen Ländern präsent ist. Nicht? Das heißt heute 2021, dass 500.000 Behandlungen stattfinden, dass 120.000 Kinder geboren und von HIV-positiven Müttern gesund geboren werden. Das heißt Behandlung, Medikation, Telemedizin, Personal und Ausbildung, die Sensibilisierung, Prävention, die Arbeit mit Aktivisten, selber erkrankten Personen, die dann aktiv werden für wiederum Erkrankte. Das heißt Gesundheitsprogramme von Kultur und Jugend und seit 2020 die Konzentration auch auf die Bekämpfung von Covid-19. Das heißt, in den Zentren sind dann plötzlich zu der einen pandemischen Situation die neue pandemische Situation von Covid gekommen, nicht? Das wäre aber jetzt eine neue Geschichte. Insgesamt, weil Sie Frau Antonini erwähnen, Claudia und ich haben vor vielen Jahren in Küsnacht im November um das Jahr 2010 begonnen, uns damit zu beschäftigen. Schon seit 2007 waren Elisabeth und Rosmarie, das sind zwei Freiwillige in der Pfarrei St. Georg in Küsnacht, die mit ihren Frauen gestrickt haben für Afrika, für Tansania. Sie wissen vielleicht, dass Tansania seit dem Ersten Weltkrieg, rückblickend, war Tansania, Ostafrika, eine deutsche Kolonie. Nach dem Verlust des Ersten Weltkrieges mussten die deutschen Missionare gehen. Die Schweizer deutschsprachigen Missionare haben übernommen und dort eine Mission gegründet. Und seither ist die Schweiz mit Tansania verbunden. In dieser Verbundenheit hat zum Beispiel die Abtei Uznach als Missionsbenediktiner eine Verbindung nach Tansania. Und die Elisabeth und Rosmarie hatten einen Cousin, nämlich den Bruder Wendelin, in Uvemba. Wendelin ist ein Landwirt und hat Pferde gezüchtet und Schweine und hat wunderbare Bewirtschaftung gemacht mit Garten, mit Kartoffeln und Waldwirtschaft. Und die beiden haben Wendelin, ihren Cousin, dort besucht und seither haben die Frauen für Uvemba gestrickt. Es waren dort sehr viele Waisenkinder in einem Waisenhaus und auch in der Umgegend Familien, Kinderfamilien, also Familien nur von Kindern ohne Erwachsene. Und diese Frauen haben bemerkt, dass eben auch dort die viele Zahl der Waisenkinder, man hat gar nicht so recht drüber gesprochen, woher das kam. Wendelin erzählt, dass ihm in seiner Zeit über 70 Mitarbeiter weggestorben sind. Es war etwas, worüber man nicht gerne sprach. Aber das waren die Auswirkungen der ersten pandemischen Situation mit HIV-AIDS. Und als wir uns entschlossen, in der Pfarrei Küsnacht St. Georg nach Afrika zu gehen, das aufzugreifen, das als Schwerpunkt der Pfarrei, als Projekt der Pfarrei zu machen, trafen wir dort eben auf Wendelin, haben diesen Bezug, den es in der Pfarrei gab, aufgenommen und mit Wendelin überlegt, was wir tun könnten als eine Pfarrei-Partnerschaft mit der Pfarrei und mit dem Hospital dort vor Ort. Die benediktinischen Brüder haben dort ein Kloster, Landwirtschaft und verschiedene Projekte für Erwachsene und Jugendliche. Und die Schwestern, die benediktinischen Missionsschwestern, haben dort eben ein Spital und ein Waisenhaus gehabt. Und dort sind wir hingekommen und trafen auch auf den nachfolgenden Prior, den ersten, den Timo, und seinen Kompagnon, den Pater Andreas, der jetzt noch dort ist, und wir trafen den Pater Laurenti. Pater Laurenti kam dann auf unsere Einladung hin auch nach Küsnacht und erzählte uns von einer Begegnung. Und da beginnt das kleine Wunder, sich wirklich als Wunder zu ereignen. Pater Laurenti hat eines Tages als Prior in der Landwirtschaft nach Wasser gesucht und wollte seine Felder bewässern und stand an einem Teich, den er versuchte umzuleiten auf die Felder, und merkte, dass er aber dadurch vielleicht anderen Frauen, die Felder bewirtschafteten, das Wasser wegnimmt. Er wollte das kontrollieren und ging an dem kleinen Bachlauf entlang und traf am Bachlauf eine Frau. Die Frau hieß Felicitas und er sprach sie an und sah, dass sie HIV-infiziert war, weil sie AIDS im sichtbaren Stadium, das heißt offene Wunden hatte, die im Gesicht und an den Händen sichtbar waren. Und Felicitas sagte ihm, Laurenti, wir brauchen Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche spirituelle Hilfe. Ich brauche religiösen Rat. Ich brauche Gebet. Kannst du mir helfen? Und Laurenti merkte, dass sie nicht nur materielle Hilfe brauchte. Sie baute dort an diesem kleinen Wiesenstück, hatte sie einen kleinen Garten, wo sie Gemüse anbaute für ihre zwei Töchter und für andere Kinder im Dorf. Und er merkte, dass sie doch sehr krank war und versprach ihr, dass sie sich treffen und dass er Hilfe überlegt. Als sie zum ersten Treffen kam, brachte sie fünf andere Frauen, die ebenso erkrankt waren, mit. Es entwickelte sich ein Treffen von Frauen, 5, 30 bis zu 300 Frauen, die erkrankt waren. Als er uns das erzählte, wie er in Küsnacht war, war für uns klar, dass wir ihm auf diesem Weg beistehen. Und da schon kam Frau Antonini mit mir mit auf der ersten Reise nach Afrika. Und wir besuchten die Frauen, wir erlebten das Treffen mit den Frauen und wie sie von ihrem Schicksal erzählten, wie sie zum Hospital, wo sie ihre Medikamente bekommen sollten, oft 2 Tage zu Fuß unterwegs sind, wie sie, wenn sie ankommen, dort manchmal keine Medikamente bekommen, weil keine vorhanden sind, dass sie unverrichteter Dinge weiter weggeschickt werden, dass sie, weil der Ausbruch der Krankheit entweder sichtbar ist oder weil sie marginalisiert werden, schon in den Transportmitteln, im Bus oder im Lastwagen ausgegrenzt werden. Also eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation. Frauen mit ihren Kindern, Männer, die anwesend waren, erzählten ihre Schicksale. Daraus haben wir, die wir Sant'Egidio kannten und von dem Programm DREAM wussten, eine erste Idee gefasst, DREAM, das Programm der Gemeinschaft, mitzunehmen nach Uvemba in diese Missionsstation und in dieses Spital. Und tatsächlich hat sich mit Felicitas und der Frauengruppe um Pater Laurenti dann das erste entwickelt, die erste Initiative, die dazu geführt hat, dass schließlich die Schwestern unter Schwester Ruth heute und Schwester Gloria sich entschlossen, eine Dreamstation in Uvemba zu errichten. Diese Alliance for Life, also dieser Bund für das Leben dieser Frauen dort vor Ort, führte also dazu, dass heute ein Ambulatorium besteht, dass ein entsprechender Kontakt zu einem Laboratorium existiert, wo eine adäquate, auf unserem Stand, europäischen Stand stattfindende Behandlung von HIV-AIDS existiert. Felicitas starb dann doch danach, weil sie nicht rechtzeitig behandelt werden konnte und die Krankheit zu fortgeschritten war. Ihre Töchter leben und machen Ausbildung, sind eigentlich so ganz gut unterwegs. Ja. Das wäre meine kurze Zeichnung dessen, was so entstanden ist, nicht?
Andrea Riccardi, der Gründer von San Egidio, hält regelmäßig Friedensmeditationen. Und wir hörten einen Auszug von der Friedensmeditation im Dezember 2021. Und so freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Pfarrer Karl Wolf zum Thema die Anfänge der Gemeinschaft und die Auswirkungen der Arbeit im Geiste von Assisi von San Egidio. Pfarrer Wolf, der Geist von Assisi war auch sehr relevant im Zusammenhang mit der Gründung von San Egidio. Was kann man hierzu erwähnen, Pfarrer Wolf?
Man müsste jetzt die Reihenfolge einhalten, nicht? Also die Gemeinschaft ist entstanden aus dem Hören auf das Evangelium. Dieses Hören auf das Evangelium, das abendliche Gebet, das die Schüler und Studenten von Anfang an pflegen, das Gebet für die Kranken, das Gebet für den Frieden, das heute noch besteht und jeden Tag in Santa Maria in Trastevere stattfindet, in einem Rhythmus, der einem monatlichen Kalender folgt. Dieses Gebet, das in vielen Städten stattfindet, immer dort in unterschiedlichen Formen, wo sich die Gemeinschaft und Menschen im Geist der Gemeinschaft treffen. Aber Sie haben recht, nicht? Dieser Geist des Gebetes, der Freundschaft mit Jesu, der sich in der Freundschaft miteinander zeigt und in der Freundschaft mit den Armen, das ist ganz dementsprechend, wie Franziskus seine geschwisterliche Art mit seinen Brüdern und Freunden gelebt hat und wie er auch mit den Armen gelebt hat. Das ist etwas, was sich wirklich zu innerst entspricht. Die Ursprungserfahrung des Franziskus von Assisi, wenn er aufbricht als Ritter, um zu kämpfen, wenn er verwundet zurückkommt, wenn er verwundet da niederliegt, wenn er, wie später auch übrigens Ignatius, ins Nachdenken kommt über sein Leben, wenn er als ritterlicher Sohn einer betuchten Familie von Assisi vor den Toren der Stadt dem Aussätzigen begegnet, wenn er herabsteigt von seinem Pferd, wenn er den Aussätzigen umarmt, wenn er in Zukunft regelmäßig zu den Aussätzigen vor die Stadt geht und schließlich seine Familie verlässt, um mit Brüdern vor den Toren der Stadt ein Leben der Armut und der Geschwisterlichkeit auch mit den Kranken und Bedürftigen zu leben. Das entspricht ganz zu innerst dem, was auch die Gemeinschaft von Anfang an inspiriert hat. Da trifft sich, wenn Sie so wollen, der Geist der Gemeinschaft mit dem Geist von Franziskus von Assisi, aber eben deshalb, weil es im Hören auf das Evangelium sich trifft. Nicht, dass, wenn wir das Evangelium lesen, wenn wir Johannes lesen, ich nenne euch Freunde, ich nenne euch nicht Knechte. Und dass dieses liebt einander, das ohne Grenzen einfach jedem Menschen gilt, das zu leben, das hat Andrea Riccardi mit seinen Freunden von Anfang an inspiriert. Und das hat auch Franziskus mit seinen Brüdern inspiriert. Und insofern trifft sich das, weil es dem Geist des Evangeliums entspricht. Wenn ich das jetzt so sage, nicht, also was wir heute bräuchten in kirchlichen Zusammenhängen, ist es vielleicht das, nicht, dass wir einen Geist der Güte und des Umgangs miteinander, des verzeihenden Umgangs, des gütigen, barmherzigen, menschenfreundlichen Umgangs auch miteinander in der Kirche dringend nötig haben, der die Freundschaft miteinander wirklich als wahrhaftige Beziehung in den Blick nimmt. Nicht nur als Wort, nicht nur als ideologische, vielleicht ideologisch verbrämte Proklamation, sondern wahrhaftiges einander gut sein, Freund sein, einen Weg miteinander suchen, einen Weg miteinander gehen, den Dialog miteinander suchen, obwohl der andere vielleicht anders denkt als ich, obwohl er andere Schwerpunkte lebt als ich. Das brauchen wir innerkirchlich wie auch gesellschaftlich, gerade in der Zerrissenheit unter dem Eindruck der neuen Pandemie und der neuen Erkrankungen.
Wir sind langsam am Ende unserer Sendung, aber abschließend habe ich doch noch eine Frage, und zwar: Das zentrale Element ist der Frieden. Das ist ein Herzensanliegen von San Egidio. Im Evangelium Matthäus 12,25 heißt es: Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und eine Stadt und eine Familie, die in sich gespalten ist, wird keinen Bestand haben. In der Zeit von Corona, Pandemien, hat man so ein wenig das Gefühl, dass wir in einer Gesellschaft sind, die gespalten ist. Wie würde sich jetzt San Egidio, diese ganze Organisation, dazu stellen, Herr Pfarrer Wolf?
Der Spaltung hat die Gemeinschaft von Anfang an tatsächlich etwas entgegengesetzt. Bei den Initiativen zumal und direkt, wo sie involviert war in verschiedenen afrikanischen Kulturen, am bekanntesten Beispiel im Friedensschluss in Mosambik. Die Vertreter einer Regierung mit den Vertretern einer Rebellengruppe zusammenbrachte und dann den Bürgerkrieg in Mosambik zu beenden in der Lage war. Also die Spaltung einer Gesellschaft, die Spaltung auch innerkirchlich, meine ich, wäre im Sinne der Gemeinschaft zu beantworten mit einem ernsthaften Miteinander sprechen. Man muss miteinander sprechen. Und der Weg der Gemeinschaft ist so, die Menschen einzuladen zum Gespräch, und jeder darf von sich sprechen. Als dieser Friedensschluss von Mosambik zustande kam und so schwierig schien, dass die verschiedenen Parteien, die ja gar nicht mehr miteinander sprechen wollten, die ablehnten, sich an denselben Tisch zu setzen, dann in der Lage waren, einfach von sich zu erzählen, dass eben der Offizier der Regierungspartei erzählte, was ihn beschäftigt, was er für Angst in sich trägt, wie er für seine Familie sorgt. Wenn ihm gegenüber dann der Vertreter der Rebellengruppe erzählt, was ihn bewegt, welche Ängste ihn bewegen, wie verletzlich seine Situation, wie verletzlich die Situation seiner Familie ist, wenn sie miteinander ins Gespräch kommen, über die Vulnerabilität, die jede Seite trägt, die jeder Mensch in sich trägt, dann kann eine Begegnung stattfinden. Das ist eigentlich der Weg der Gemeinschaft, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen darüber, was ihre vulnerablen Seiten sind, ihre Verletzlichkeit ausmacht, ihre Ängste ihnen bedeuten, woher die Ängste erwachsen, wie sie Angst haben voreinander und wovor genau, dann kann sich aus der Begegnung, aus der wahrhaftigen Begegnung, eine Beziehung entwickeln, ein Gespür, was den anderen bewegt, und daraus auch einen gemeinsamen Weg in vielen kleinen Schritten, den man dann erst ins Auge fassen kann, wenn man einander gesprochen und zugehört hat. Mhm. Deshalb also meine ich, in der augenblicklichen Situation, in der wir sind, ist dieses Aufeinanderhören, miteinander sprechen, der Weg des Dialogs. Und zwar im Gespräch über das, was einen selbst so verletzlich macht, was so viel Ängste bedeutet und was das im Hintergrund in einem selbst bewegt. Das wäre für mich der Weg.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Wolf, für diese spannenden, tiefgreifenden Gedanken über San Egidio. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie abschließend den Segen spenden würden.
Es gibt ein Gebet von Augustinus, das ich gerne beten möchte. einen Teil jedenfalls, und dann gebe ich Ihnen gerne den Segen. Sie wissen, dass Augustinus in Mailand auf Ambrosius traf, Ambrosius Predigten hörte über biblischen Kontext und dass er von diesen Predigten angeregt schließlich zur eigenen Umkehr, zur Wandlung in seinem Leben fand. Er zieht sich dann zurück nach Cassiciacum mit einigen Freunden und aus dieser Freundschaft damals des Augustinus mit einigen Männern, die er zum Teil von Afrika her kennt, begründet sich auch das dann, was damals in der augustinischen Bewegung die Freundschaft der Klöster und seinen Weg, Liebe, was du dann willst, das tu, begründete. Also ganz früh, schon im 4. Jahrhundert, haben wir mit Augustinus einen ähnlichen Weg, der auch zu Gemeinschaften führte, zu Klostergründungen, Männer und Frauen, die sich zusammentaten und diesen Weg der Liebe miteinander suchten. Diesen Weg, den die Gemeinschaft auch geht, den finden wir in diesem Gebet wieder. Gott, von dem bis zu uns alles Gute fließt, schreibt Augustinus in seinem Soliloquia, in seinen Selbstgesprächen oder in seinem vielmehr stattfindenden Dialog mit Gott. Gott, von dem bis zu uns alles Gute fließt. Gott, über dem nichts, außer dem nichts, ohne den nichts ist. Gott, unter dem alles, in dem alles, bei dem alles ist, der du uns Menschen nach deinem Bild und dir ähnlich geschaffen hast, erhöre mich nach deiner Weise. Mein Gott, mein Herr und König, mein Vater und mein Grund, meine Hoffnung, mein Haus und meine Heimat, mein Heil, mein Licht und mein Leben. Schon liebe ich dich allein. Dir allein folge ich. Dich allein suche ich. Dir allein bin ich bereit zu dienen. Befiehl du und trage mir auf, was du willst. Heile und öffne meine Ohren, auf dass ich deine Worte höre. Heile und öffne meine Augen, auf dass ich deine Winke sehe. Vertreibe aus mir das Dunkel, auf dass ich dich wieder erkenne. Sag mir, wohin ich schauen muss, damit ich dich erblicke. Lehre mich den Weg zu dir. In diesem Sinne bete ich für uns alle, für alle stellvertretend, die um unser Gebet bitten und darauf vertrauen, und gebe ihnen den Segen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes.
Amen. Deo gratias für den schönen Beitrag, Pfarrer Wolf, und die tiefgreifenden Friedensgedanken. Radio Gloria wünscht Ihnen einfach reicher Gottessegen mit reichen Friedensgnaden. Wir freuen uns auf die dritte Sendung, in der es um die Sendung des Gründers Andrea Riccardi und Peripherien geht. Herzlichen Dank. Das war die zweite Sendung im Zusammenhang mit der Vorstellung von San Egidio. Das heutige Thema war die Anfänge der Gemeinschaft und die Auswirkungen der Arbeit im Geiste von Assisi. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast, oder Sie können eine CD bestellen im Studio. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Gottes Segen und natürlich reicher Frieden in Ihrem Herzen. Ihre Andrea Marti.